Aufgewachsen in Petersburg, erste weibliche Kommissarin der Roten Armee bei der Wolga-Flotte, bekannte Journalistin für die Moskauer Nachrichten, die Isvestia, große Reportagen aus Afghanistan und Deutschland, an Typhus erkrankt. Vor einigen Wochen eingeliefert ins Krankenhaus des Kreml, am 9. Februar 1926 gestorben. So steht es im Nachruf von Larissa Reisner. Und so steht es im Buch über die berühmte Revolutionärin und Schriftstellerin, die nur 30 Jahre alt wurde. Damenopfer heißt der Roman über Larissa Reisner. Steffen Kopetzky hat ihn geschrieben. Guten Tag.
Grüße Sie ganz herzlich.
Larissa Reisner, das war ja eine weltberühmte Frau. Das sieht man allein daran, wer alles zu ihrem Sarg eilte, als sie sehr jung gestorben aufgebahrt lag. Man möchte fast sagen, in der allzu männlichen Geschichtsschreibung ist sie heute eher vergessen, oder?
Wie so viele andere ist sie vergessen, ja, weil die Geschichte birgt ja wahnsinnig viele Geschichten, die man noch nicht kennt. Mein Zugang zu ihr war im Grunde eigentlich ein spezielles Interesse an der Zusammenarbeit zwischen der Deutschen Reichswehr und der Roten Armee, eine militärische Zusammenarbeit in den frühen 20er Jahren, die unglaublich viele Auswirkungen gehabt hat. Und ich habe mich interessiert, wie kam es denn? Welche Personen waren da beteiligt, diese Zusammenarbeit einzufädeln, die geheim war? Es war im Grunde ein Geheimprojekt zwischen beiden Organisationen. Und in diesem Umfeld, diese deutsch-russisch-sowjetischen Beziehungen, da stieß ich dann auf Larissa Reisners Spur und habe dann mich mit der Frau beschäftigt und gedacht, Wahnsinn, ja, alle meine Pläne umgebaut und sie dann in den Mittelpunkt meines Romans gestellt.
Müssen wir aber noch einen Satz zu sagen, das ist ja schon sehr verwunderlich, die Rote Armee mit der Deutschen Reichswehr, also ideologisch passt das ja gar nicht zusammen.
Ja, richtig, deswegen fand ich es ja auch so interessant. Der Hintergrund, es waren nach dem Ersten Weltkrieg, die beiden großen Verlierer waren die Russen, das Russische Reich war ja dann von den Bolschewiki erobert worden, revolutioniert worden und es waren die Outcasts, also mit denen wollte niemand was zu tun haben und desgleichen natürlich die Deutschen, die den Ersten Weltkrieg ja formell auch richtig verloren hatten. Also die Verlierer des Weltkriegs fanden dann eben zusammen, sie hatten gemeinsame Gegner, sie hatten gemeinsame Interessen und da spielte die Ideologie dann im Grunde gar keine große Rolle mehr.
Und welche Rolle spielte der Larissa Reisner zwischen diesen, war sie Diplomatin, was hat sie da gemacht?
Ja, also sie hat nach den verschiedenen Tätigkeiten, also eben Bürgerkrieg, wo sie Kommissarin war, dann wurde sie an der Seite ihres Mannes Botschafterin in Afghanistan und dort in Afghanistan sah sie im Grunde die Herrschaft, Weltherrschaft des britischen Empires tätig und hat sich dann begonnen eben mit Geopolitik zu beschäftigen, also wie funktioniert the British Rule Britannia und begann dann Berichte zu schreiben für die Komintern. Die Komintern war die Weltorganisation der revolutionären Parteien, wenn man so möchte. Ihr Auftrag war, die Revolution auf der ganzen Welt durchzuführen und so wurde sie Agentin, Geheimagentin der Komintern und in dieser Funktion als Berichterstatterin, aber auch als Verbindungsoffizierin kam sie eben 1923 nach Deutschland. Dort war der kommunistische Aufstand geplant und sie sollte darüber berichten und sie sollte eben auch eine Verbindungsoffizierin sein. Und das ist der Hintergrund dieses Romans.
Sie sprachen es bereits an Afghanistan. Afghanistan spielt eine Schlüsselrolle, auch in Ihrem Roman in der damaligen Zeit. Der Roman beginnt in Afghanistan. Warum war Afghanistan geopolitisch so wichtig?
Ja, wie es bis zum heutigen Tage ist, dort sind die beiden großen Weltmächte sozusagen zusammengestoßen, das britische Empire und dann vormals eben das russische Reich und in Zentralasien entwickelte sich das, was man dann im 19. Jahrhundert The Great Game nannte, also diesen Konflikt zwischen diesen beiden Supermächten und ganz unabhängig von den Ideologien und dem Namen dieser jeweiligen Mächte hat sich dieser Konflikt ja eben bis in unsere heutige Zeit erhalten. Also um Afghanistan wird immer wieder gerungen, es liegt zentral an so einer Schnittstelle der Weltpolitik. Wer Afghanistan beherrscht, beherrscht das Weltgeschehen, beherrscht die Weltpolitik. Und es ist ja nun so, vor 2 Jahren sind die Westmächte abgezogen, gescheitert aus Kabul. Wir erinnern uns mit Sicherheit auch alle an die Bilder von diesem chaotischen Abzug aus der afghanischen Hauptstadt. Und ein Jahr später begann der Angriffskrieg der Russen gegen die Ukraine. Das heißt also, diese Zusammenhänge sind offensichtlich und waren es auch damals.
Also das macht Ihr Buch sehr schön deutlich, wie das alles in der Vergangenheit schon verwurzelt ist, das, was wir heute da an Konflikten in und um Afghanistan erleben. Ich zitiere nochmal aus Ihrem Buch, es geht um die bolschewistische Revolution. Es waren so viel Idealismus und Glaube dabei. Wenn Lenin der Gottvater dieses Denkens und Trotzki sein Prophet war, so war Larissa Reisner seine Madonna. Sie trug das zukünftige Geheimnis in sich. Man glaubte es zu spüren, wenn man mit ihr zusammen war. Man fühlte es lebendig werden. Permanente Revolution. Zitat Ende. Was ist das für eine säkularisierte Religiosität, die da mitschwingt? Sie trägt das Geheimnis mit in sich, so wie die Madonna Jesus in sich trägt.
Mhm. Diese spirituelle Dimension, die Hoffnung auf einen utopischen Ausgang der Geschichte, hat natürlich diese frühen Kommunisten, diese frühen Revolutionäre total beseelt. Das war also eine ganz klare religiöse Stimulation, die da eben vorlag, voller Hoffnung, dass es eben gelingen könnte, den ewigen Krieg der Menschheit zu beenden. Das waren im Grunde ja die gemeinsame Position. Eben am Anfang waren ja eben gegen den Ersten Weltkrieg zu sein. Das war sozusagen die Extremposition Lenins. War er ganz alleine. Und so wurde er dann eben zum Revolutionär in Russland, führte Russland aus dem Krieg und musste dann aber eben zusehen mit seinen Genossen zusammen, wie er, um den Frieden zu verteidigen, eben wieder in den Krieg ziehen musste. Das heißt also, dieser Glaube, dieser Idealismus, diese Hoffnung, Frieden zu bringen, führte dann gleich wieder zu neuer Gewalt. Das heißt, es zeigt eben auch so ein bisschen die Vergeblichkeit menschlichen Ringens oder die Schwierigkeit, mit der menschliche Ideen sich umsetzen lassen. Und da stand Larissa Reisner eben in dieser ganzen paradoxen Situation, als Pazifistin aber eben in den Krieg ziehen zu müssen, mittendrin.
Und als sie dann aufgebahrt ist, Sie beschreiben das sehr schön, ist sie ja, das ist ja fast wie eine Heilige, wie man sie da aufsucht, um ihr zu ehren. Da kommt dann auch der Oskar von Niedermayer, der eine zentrale Rolle in dem Buch steht. Der kann gar nicht begreifen, der steht an dem Sarg, dass sie so jung gestorben ist, und dann lässt er eine Schachfigur in der Tasche ihres Leichengewandes verschwinden. Was hat das damit auf sich?
Nun, die Oskar Niedermayer, der war auch in Afghanistan, der kommt auch in meinem Roman Risiko vor, wo eben so eine Afghanistan-Expedition während des Ersten Weltkriegs beschrieben wird von Seiten der Deutschen. Und da stößt sie auf seine Spur. Sie sucht ihn dann im Laufe des Romans in mehreren Etappen, und am Schluss, Dezember 23, da trifft sie ihn endlich, und da spielt eben eine Schachpartie eine gewisse Rolle. Also dieses Kapitel habe ich so etwas gestaltet wie so einen, ja, süffigen James Bond Filmszene, wo eben also Agenten und eine große Gesellschaft irgendwie zusammenkommen, wo diskutiert wird, wo gespielt wird, und da gibt's dann eben so ein Rencontre mit einem abscheulichen eurasischen Großmaul, dem sie sozusagen dann in die Schranken weist, und da spielt eben so diese Schachfigur eine Rolle, und ist ja auch der Titel des Romans Damenopfer. Natürlich spielt es dann darauf an, und es ist so ein kleines Symbolstück des der Niedermayer wie so eine Art von, ja, Gabe eben ihr mit ins Grab gibt, ja.
Ihr Roman ist auch ein Hommage an die russische Kultur, an die Literatur, in der ja auch Spirituelle, wir denken nur an die Brüder Karamasow, eine sehr große Rolle spielt, das Spirituelle. Sie erzählen in Ihrem Roman auch von Totengräbern, gleich relativ zu Anfang, von der Aufbahrung im Sarg. Welche Rolle spielt denn das Transzendente in Ihrem Roman bei aller handfester Politik, von der Sie erzählen?
Naja, das ist ja der Hintergrund von konkreten politischem Handeln. Immer wieder ist ja nun einfach die Hoffnung, dass es irgendwie besser werden könnte. Probleme haben wir ja nun wirklich genug auf jeder Ebene. Und Politik ohne Hoffnung existiert nicht. Und natürlich wird sie immer wieder getrogen und getäuscht. Aber ein Politiker, der nicht hofft, der nicht ans Bessere glaubt, der kann ja gar keinen richtigen Weg finden. Und das spielt deswegen eine große Rolle. Es ist ein Porträt dieser frühen Revolutionszeit. Und bevor Stalin dann mit seiner Monokultur und seiner Diktatur alles eingeebnet hat, da gab es eben viele, viele verschiedene Ansätze, und da kamen auch in dem Denken dieser Zeit eben so utopisches, spirituelles Denken, das traditionell bei den Russen natürlich auch vorhanden war, eben auch vor. Also das ist nicht so, dass das alles nur das Allerneueste gewesen wäre. Da gibt es auch Traditionen, die eben weit zurückreichen. Auch zum Beispiel der Gedanke, der damals sehr populär war, Lenin würde eines Tages wiederkommen, würde auferstehen und dann als gerechter Richter eben die Verfehlungen, die seit seinem Tod geschehen sind, rächen. Das ist zum Beispiel ein Gedanke, den ich sehr interessant finde, immer wieder gefunden habe in den Schriften des einfachen Volkes. Und da mischte sich also die Volksreligion, die Spiritualität der traditionellen orthodoxen Kirche mit diesem neuen Gesellschaftsmodell und bildete sehr interessante, faszinierende, auch anrührende Momente.
Gibt es die unterschiedlichsten Glaubensgruppen, nicht? Eine Glaubensgruppe denkt zum Beispiel, dass es die Auferstehung tatsächlich gibt, damit auch alle an der sozialistischen Revolution, an der Revolution teilhaben können.
Ja, das war ganz verbreitet. Also das von Fjodorow inspirierter Ansatz, der gesagt hat, wir müssen alles daran setzen, wissenschaftlich die Toten wieder zusammenzubringen. Das war das sogenannte Väterschaffen, so nannte man das. Also die Vorfahren auferstehen lassen, damit sie eben auch noch mal einen schönen Platz an der Sonne haben. Ein ganz interessanter Gedanke, wo man auch sagt, so die eigene Zeit, die eigene Gegenwart ist gar nicht so wichtig. Wichtig ist so das Moment der Erlösung, das in der Zukunft liegt.
Ja, ist ja auch in der Theologie immer wieder diskutiert, wie wird das sein am jüngsten Tage mit den schon längst Verstorbenen, wie wird die Zeit dann aufgehoben?
Ja. Und es war ja so, also auch das ist ganz interessant, das wissen Sie ja natürlich, dass Lenin, als er dann gestorben war im Januar 24, es jährt sich dann eben auch bald zum 100. Mal, haben sie ihn ja einbalsamiert und durchaus aufwendig auch gekühlt und so, also da neueste Methoden angewandt, um den Führer der Revolution eben zu konservieren. Und da sehen Sie ja schon, wie viele Elemente altchristlicher Vorstellung da irgendwie mit reinspielen. Denn diese unverweslichen Leichen, die spielen von Heiligen, spielen bei den Russen eine große Rolle. Gibt es etliche Klöster, in denen eben solche unverweslichen Heiligen lagen, die dann eben Wallfahrtsorte waren. Und da haben die Bolschewiken gesagt, ja, liegt uns irgendwie im Blut, wir brauchen das auch. Und so wurde Lenin eben ein unverweslicher Heiliger im Anzug.
Es kommt auch vor in Ihrem Roman in einem Filmskript. Da wird auch ein Heiliger plötzlich in einem Film viel mehr verehrt. Da können die strampeln und machen und tun. Aber
ja, interessant. Film, ne? Da haben sie einen Heiligen Sergius, den haben sie im Propagandafilm gedreht und gezeigt, dass der eben gar nicht unverwest ist, sondern dass da bloß noch die Knochen drin liegen. Und die Leute haben gesagt, naja, das ist nur die Genialität von dem Sergius. Der hat sich jetzt für den Bolschewiken halt so gezeigt. In Wahrheit ist er weiterhin unverweslich. Und dann haben die Leute den Film angeschaut, der eigentlich sie das Gegenteil lehren sollte und nahmen das wie so eine Art von kleiner Wallfahrt.
Ja, das ist, die Leute mögen diese Geschichten, diese Legenden. Wir wissen das in der katholischen Kirche und erst recht wir Kölner, die Heiligen Drei Könige hier auch zwar nicht einbalsamiert, aber im Kölner Dom beerdigt haben. Es schwingen natürlich auch immer diese unruhigen Zeiten, die 20er Jahre des vergangenen Jahrhunderts mit, von denen Sie erzählen. Das ist ja das Spannende, weil da so wahnsinnig viel passiert ist. Die Menschen sind emotional aufgebracht, sie sind leicht verführbar, sie jubeln zweifelhaften Propheten zu. Da ist zum Beispiel ein Herr Möller-Vandenbroek. Sie erzählen da von einer Party am Wannsee in Berlin. Dieser Möller-Vandenbroek hat ein Werk mit dem Titel Das Dritte Reich geschrieben. Da deutet sich schon an, was 1933 passieren wird.
Ja, wobei man den Vandenbroek kann man nicht als Nazi bezeichnen, sondern das ist eben jemand gewesen, der übrigens auch auf eine christliche Tradition sich berufen hat. Das ist ja ein christlicher Begriff, auf den er sich bezog. Und der hat eben so eine merkwürdige zwischen Marx und so einem nationalen Mystizismus hin und her schwankendes Modell entworfen. Die Nazis haben dann später den Begriff übernommen und haben sich mit ihm sozusagen dann so nicht geschmückt, aber haben ihn so ein bisschen integriert. Aber der war nochmal ein eigener Heiliger. Da gab es eben dann auch andere Formen. Aber was diese 20er Jahre auszeichnet, wofür auch dieser Möller-Vandenbroek steht, ist eben so eine Sehnsucht nach einer neuen Ordnung. Der Erste Weltkrieg hatte 4 Jahre lang die unglaublichsten Verwerfungen hervorgebracht. Die Leute haben zugesehen, wie die ehrbaren Regierungen ihrer Länder ihre männliche Jugend hingeschlachtet haben, Millionen von Toten und dann anschließend gab es die Grippe. Also der Wert des Individuums, des einzelnen menschlichen Lebens, der schien gleich null zu sein, ganz offensichtlich, sonst hätte man das ja nicht so durchführen können, diesen Krieg. Und die Leute sehnten sich nach einer Erlösung, sie sehnten sich nach einer anderen Form von Aufgehobensein. Ja, die alten Staaten, die alten Gesellschaftsmodelle, die waren komplett kaputt. Und das war der Nährboden für alle möglichen Heilsversprechen.
Die Kleinbürger applaudierten lauter, hieß es dann, heißt es in ihrem Roman. Man hatte sich gegruselt, man hatte sich empört und fühlte sich danach moralisch erhoben. Besser könnte man die Gemütslage so mancher AfD-Wähler auch nicht beschreiben, oder?
Ich sehe das auch ein bisschen so, ja, richtig.
Und das ist schon erstaunlich, dass man da in dieser Zeit immer wieder diese Afghanistan, haben wir darüber gesprochen, dann dieses Berlin mit all dem Durcheinander und den Wirren. Das ist schon erstaunlich, was man da entdecken kann. Wenn Sie sich so intensiv in die Vergangenheit, wenn Sie da hineinblicken, wie Sie das in Ihren, auch in den Vorgängerromanen tun, werden Sie dann eigentlich eher pessimistisch, was unsere Zukunft betrifft, oder bleibt da Hoffnung, dass die Welt aus ihren Fehlern lernen könnte?
Wir haben gar keine andere Wahl, als zu hoffen. Ich bin zwischendurch schon immer wieder mal traurig darüber, wie alles so steht. Aber ich glaube, es gibt schon Grund zur Hoffnung. Die möglichen Lösungsmodelle, wie wir unsere ökologischen und wirtschaftlichen Probleme, die wir aufgehäuft haben, wie wir die lösen könnten, die sind da. Es gibt so viele Ansätze, auch durch Technologie natürlich, die wir heute einfach haben, die eben dazugehört, dass die Menschen kommunizieren können. Also ich glaube schon, dass wir auch Grund zur Hoffnung hätten. Wir müssten halt mal anfangen, ehrlich mit uns umzugehen. Also wir müssten einfach in allen Ländern und natürlich speziell auch bei uns im Westen, im reichen Norden, im industrialisierten Norden, wir müssten halt anfangen, uns mal ehrlich über uns auseinanderzusetzen. Ich denke, das verschieben wir die ganze Zeit, schieben es vor uns her und machen uns was vor. Und da kommen halt sehr viele Probleme draus. Und es wäre so im Grunde eine Beichte. Sollte, also wenn Sie mir das erlauben, also ist ja kein Individuum eine Gesellschaft, aber sich so vorzustellen, wir sollten eigentlich alle mal zu einem gütigen Beichtvater gehen und uns mal ehrlich machen. Und dann wären wir einen Schritt weiter.
Und dürfen auch uns selbst gegenüber barmherzig sein. Nicht, das sind so schöne alte, demütig sein, vielleicht auch
ja, also ich meine,
was wir haben.
Ja, und also ich sehe es eben so, also ich bin jetzt noch nicht sehr alt, aber ich bin doch jetzt schon ein paar Jährchen. Und je mehr ich über die Welt nachdenke, über die Natur, über wie alles so zusammenhängt und die Kreisläufe, aus denen das Leben kommt auf dem Planeten, und die wir leider so empfindlich stören, was eben sehr, sehr schlimme Konsequenzen haben kann, wenn wir so weitermachen. Ich staune einfach immer, immer, immer mehr über die Genialität der Natur, über die Genialität des Planeten, auf dem wir wohnen dürfen. Und wir könnten es gut haben, ja, wenn wir nicht, wenn wir ein bisschen zurücktreten würden und ein bisschen mehr Demut hätten.
Eines wollen wir zum Abschluss auch noch sagen. Wir haben Larissa Reis noch jetzt vor allen Dingen als große Revolutionärin, Idealistin kennengelernt. Sie war eine ganz hervorragende Schriftstellerin. Das Buch ist im Rowohlt Verlag erschienen. Und im kommenden Frühjahr, da dürfen wir uns drauf freuen, da wird es was von Larissa Reisner direkt im Rowohlt Verlag, auch wahrscheinlich in Folge ihres Romans geben, oder?
Ja, genau. Ich habe natürlich ihre Schriften gelesen. Es gibt da eine schöne Ausgabe aus den späten 70er Jahren. Dann haben wir eben mit dem Verlag darüber gesprochen, gesagt, mal, diese Texte sind echt toll. Es gibt sie nicht mehr. Über Deutschland ganz brillante Reportagen. Da hat sie gesagt, ich habe die nationalen Heiligtümer Deutschlands besucht. Das war in dem Falle dann eben das Ruhrgebiet, das war der Ullstein Verlag, das war die Flugzeugfabrik Junkers. Also da hat sie eben so Industriereportagen geschrieben. Ganz toll, brillant, richtig auch mit Witz und aber auch einer gewissen Schärfe. So war sie. Und dann haben wir gesagt, okay, ist doch eigentlich schade, diese Texte nicht mehr lieferbar zu haben. Und ich habe das Vergnügen, gerade im Augenblick schreibe ich noch die letzten Zeilen meines Vorworts für diese Ausgabe. Und es kommt dann im Frühjahr 24 bei Rowohlt Berlin.
Vielen Dank, Steffen Kopetzky. Lassen Sie sich von ihm in die Vergangenheit entführen. Lernen Sie die atemberaubende Larissa Reisner kennen. Eine wirklich beeindruckende Idealistin und große Schriftstellerin, wie wir gerade gehört haben. Er hat eine fesselnde Biografie, aber auch einen Abenteuerroman voller Dynamik geschrieben. Unbedingt lesen, Damenopfer, so heißt das Buch. Es ist im Verlag Rowohlt Berlin erschienen. Das Buch hat 450 Seiten, kostet 26 €. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich habe zu danken.